Römer 15, Vers 7 ist die Jahreslosung und bei mir ist es ja so, wie ich mich verhalte, liegt sehr stark daran, ob ich mich angenommen fühle oder nicht. Wie ich mich verhalte, wie ich rede, wie ich mich bewege, wie ich handle, wie ich lache oder nicht, hängt sehr stark davon ab, ob ich mich angenommen fühle oder abgelehnt. Kennst du das auch aus deiner Erfahrung, dass wie in vielen Begegnungen der Gesellschaft du nicht wirklich so sein kannst, wie du bist, weil du Angst hast, ausgelacht zu werden oder verachtet zu werden? Ich habe letzte Woche von einem 5-jährigen Mädchen mitbekommen, wir hatten gefragt, also Leute, erzählt doch mal, wie heißt ihr, was isst du gerne? Ich glaube, das war's, die zwei Fragen. Nicht was du isst, sondern was ist dein letztes Buch gewesen? Und das 5-jährige Mädchen hatte irgendeinen Titel gesagt, der mir nichts sagte, und danach sagte die Mutter zu mir, das stimmt gar nicht. Die liest eigentlich gerade irgendwelche Pferderomane und so, aber das hat sie sich jetzt nicht getraut zu sagen, weil da einige Jugendliche waren und sie wollte nicht, dass das irgendwie lächerlich oder peinlich ist. Ich kann doch nicht sagen, dass ich an Jesus glaube, dass das Wort Gottes mir Orientierung und Richtschnur ist. Was würden die denn von mir denken, sind oftmals Argumente, warum man über seinen Glauben an Gott nicht spricht. Und welche Orte fallen dir ein, wo du sein kannst, wie du bist? Welcher Ort, wo erlebst du die absolute Geborgenheit? Manch einer sagt ganz klar, eine Familie. Es kann sein, dass bei dir so ist, dass für jemand andere Familie wirklich schlimm ist. Jetzt von einem Jungen gelesen, der erzählt hat später, das hat mich über Jahre belastet, dass bei egal was ich, wenn ich was falsch gemacht habe, meine Mutter mich immer ausgelacht hat. Für ihn war der Ort Familie nicht der Ort, wo er oder sie sein kann. Ist es die Arbeitsstelle? Sind es die Kumpels? Wo ist dein Ort, wo du sein kannst, wie du bist? Ich bin davon überzeugt, egal wo der Ort ist, welcher Ort es ist, das ist der Ort, wo du selber am liebsten bist und wo du dich entspannst und wo du sagst, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich wirklich angekommen. Und wie traurig ist es, wenn es nicht die Familie ist? Wie schlimm ist es eigentlich auch, wenn es nicht die Gemeinde ist? Und wie staunen wir manchmal, wo Leute sich zugehörig fühlen und sagen, da sind meinesgleichen und hier fühle ich mich verstanden und angenommen. Paulus schreibt in Römer 15, und ich lese jetzt mal die ganzen Verse bis Vers 8, Römer 15, 1 bis 8. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und Ermutigung. Und ermutigen, so dass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Denkt daran, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Das beweist, dass Gott treu ist zu den Versprechen, dass Gott treu zu den Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde in Rom und er richtet sich an eine bunte Mischung von Christen. Scheint uns ja, wenn wir diesen Text lesen, dann lesen wir das ja aus der Brille unserer Gemeinde. Der Appell, nehmt einander an wie Christus die Gemeinde. Und wir gucken dann so um uns herum und dann denke ich, bei manch einem fällt mir es leichter, bei manch einem schwerer und andersrum. Aber in welche Situation hinein hat denn Paulus diesen Text geschrieben? Und das müssen wir uns mal vorstellen. Also in Rom war es eine Vielschichtigkeit an religiösen Kulten. Der römische Kaiser wurde göttlich verehrt. Es gab eine kleine Gruppe jüdisch-hebräischen Gläubigen, die er mit einem ganz anderen Verständnis vom Alten Testament, vom Wort Gottes, von den Gesetzen, von den Schlachtopfern, von den Reinigungsritualen, von den Waschungen, von dem sich an das Wort Gottes halten, und andere, die von irgendwelchen Götzentempeln, von irgendwelchen Götteranbetungen, von irgendwelchem Fressen und Saufen, was ihr Leben ausmachte, sich auf einmal in der Gemeinde Jesu finden. Und das war ein so bunter Haufen, das können wir uns eigentlich fast nicht vorstellen. Und wir sind doch eigentlich gleich welche, die sortieren, wer ist meinesgleichen und mit wem feiern wir Gottesdienste. Und drum gibt's immer noch auch in Deutschland so viele internationale Gemeinden, die unter sich bleiben. Und wir eigentlich auch. Wir bleiben doch auch gern denn unter uns. Paulus schreibt in eine Situation hinein, Leute mit heidnischen, Leute mit jüdischen Wurzeln, unterschiedliche Meinungen über den christlichen Lebensstil führen dazu, dass sie sich gegenseitig verunsichern. Wir wissen an anderer Stelle, wie Paulus echter sich dagegen stemmt und sagt, ey Leute, ihr vom Gesetz bringt die anderen nicht unter das Gesetz und ihr von der Freiheit missbraucht die Freiheit nicht gegen das Gesetz. Unterschiedliche Empfindungen, was bin ich erstaunt oder verwundert, wenn ich einen messianisch-jüdischen, also einen an Jesus gläubigen Rabbi erlebe, der dann sagt, aus Prinzip gebe ich keiner Frau die Hand, weil es kann ja sein, dass die gerade ihre Tage hat, dann mache ich mich ja unrein. Und dann denke ich so, boah, das befremdet mich. Stell dir vor, solche Dinge würden in unserer Gemeinde immer wieder zu einem Konfliktpunkt werden. Der eine, der es richtig machen will, weil er die Hand nicht gibt, der andere, weil er sagt, ich nehme doch jeden Mann und Frau, ist doch vor Gott, wir sind doch eins, ich kann nur meine Schwester, meinen Bruder annehmen. Das wären Dinge, die würden in unserer Gemeinde immer wieder zu Spannung führen. Und vielleicht fällt euch jetzt gerade was ein, wo er sagt, da sind wir so konträr in unserer Gemeinde und das macht uns Spannung. Die einen sagen, das sollten wir unbedingt einhalten, die anderen sagen, da ist doch Freiheit. Dort war es so in Rom, sie verachteten und verurteilten sich gegeneinander. Und in den Köpfen und Herzen entstand sowas wie die Aufteilung in Starke und Schwache im Glauben. Die es ernst meinen und die es eher lässiger, locker meinen. Und der Streit darüber drohte, die Gemeinde zu zerreißen. Wenn ich Land auf Land ab höre, wie es Gemeinden geht, dann gibt es ein paar wenige, die sagen, boah, yeah, tschakka, das geht sowas von voran. Und bei ganz vielen geht's eigentlich um das wie, wir haben gerade echt einige Spannungen, die müssen wir klären und so weiter. Es geht so einfach und Befindlichkeiten und man muss politisch, machtpolitisch denken. Dann zu sagen, ist das denn Gemeinde Jesu? Ist dann das, worauf es ankommt? Vers 2 in Römer 15 heißt es, wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Wisst ihr, ich habe eine ganz erstaunliche Erkenntnis oder Beobachtung gemacht. Menschen nehmen Menschen zum Vorbild. Unser Lernen geht durch das Nachahmen von anderen. Und wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, welchen Einfluss unser Verhalten, was wir tun und was wir lassen, auf andere hat. Ein guter Freund von mir sitzt bald im Rentenalter. Der hat einen total feinen, ironischen Humor. Und du kannst ihn eigentlich gleich erkennen, so wie er sich gibt und wie er handelt und wie er redet und allein die Bewegung, du kannst ihn gleich zuordnen. Und ich würde euch fast zutrauen, ohne dass ihr wisst, wer die Söhne sind, ihr würdet ganz schnell allein von ihrer Gestik, von ihrer Art des Humors, von ihrem Sprechen, Denken und Lachen gleich mitkriegen, ihr müsst den nur nicht mal wirklich sehen können, dass die gleich aussehen. Wenn ich mir die Farbenvielfalt unserer Dialekte anschaue, dann muss ich einfach sagen, also so, Theo, niemand spricht doch Sächsisch freiwillig, oder? Das wird einem ja antrainiert. War ein Spaß, bei den Schwaben ist ja nicht besser. Das heißt, wir lernen durch das Nachahmen. Wir lernen durch das Nachahmen und wir machen Dinge, weil sie andere machen und wir machen Dinge nicht, weil sie andere nicht machen. Hier heißt es, wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Unser Verhalten zeigt Wirkung in der Kindererziehung, im Miteinander mit den Kollegen. In der Gemeinde, unser Verhalten zeigt Wirkung. Ich kann mich, du kannst dich nicht rausreden und sagen, die sollen doch da nicht, wie heißt so schöne Aufkleber auf Autos, folgen sie nicht mir, folgen sie Jesus Christus. Also das funktioniert nicht. Wie soll der Jesus folgen können, wenn er dich nicht zum Vorbild hat? Oder ich hatte mir lang keinen christlichen Aufkleber aufs Auto gemacht, weil ich dachte, eigentlich müsste ich den Aufkleber dran haben, sorry, mein Fahrstil eignet sich nicht als Christ oder so. Aber Menschen haben Menschen zum Vorbild. Und du und ich, wir können uns nicht rausreden, indem wir sagen, die sollen sich doch nicht an mir orientieren, die sollen sich doch an Jesus oder am Wort Gottes orientieren. Gott hat es so gemacht, dass Menschen Menschen folgen. Unser Verhalten zeigt Wirkung und Gottes Anliegen ist, dass unser Verhalten anderen eine Ermutigung in der Nachfolge Jesu wird. Und hier stelle ich einfach mal an uns die Frage, wenn Menschen mit dir und mit mir in Begegnung waren, sind sie danach mehr ermutigt, Jesus nachzufolgen? Oder sagen sie sich, ich kann's eigentlich auch alles viel lässiger sehen, das darf man alles nicht so ernst nehmen, nicht so eng. Da gibt's doch sicher Freiheit bei Gott. Vers 5b heißt es, geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Und Vers 7 heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da ist ein Gleichklang drin. Eigentlich ein Wiederholen, nur mit anderen Worten, mit nur einem Vers dazwischen. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Mit denen, die mir auf einer Wellenlänge sind, kann ich ja ganz bequem und leicht so umgehen, wie Christus es vorgelebt hat. Aber hier kommt der in Vers 7 dieser Gedanke dazu, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus war mit großer Barmherzigkeit und Annahme dem Schwachen zugewandt. Mit großer Annahme und Barmherzigkeit. Als junger Kerl, ich war auf einer Jüngerschaftsschule, wir haben Straßeneinsätze gemacht in Karlsruhe. Wir standen da ganz altmodisch mit pantomimen geschminktem Gesicht, haben irgendwelche Lieder, Pantomime drauf gespielt und versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die einzigen, die sich nicht haben vertreiben lassen, das waren die Obdachlosen und die jugendliche Punker und sonstige Leute, die das als Stammplatz hatten und die haben sie noch nicht mal von uns vertreiben lassen. Und wir haben die dann ganz freudig und fröhlich gedacht, okay, wenn schon keiner wegrennt, dann laden wir sie doch ein in die Gemeinde. Und die Gemeinde war auch so nett zu uns als Bibelschulteam, die haben uns Kuchen gebacken und was nicht alles und versorgt. Und wir haben die mitgenommen an unseren reich gedeckten Tisch und ich war sowas von schockiert, wie ich dann neben einem Kerl gesessen bin, der war auch ungefähr 20 wie ich. Und er hat mit höchster Anstrengung und mit Schweißausbrüchen, hat er mit zwei Händen eine Flasche Cola hochgehoben und es in sein Glas eingeschenkt. Und er war völlig wie überfordert von der Situation und ich dachte, hey Junge, was ist mit dir? Und dann hat nicht reden wollen, rannte raus, kam nach einem Augenblick wieder und dann war er total entspannt und ganz gelöst. Und er sagte, ja, es ist halt, ich bin halt gerade auf Alkoholentzug gewesen, jetzt haben wir einen Flachmann reinzogen, jetzt geht's, jetzt kann ich mich ganz normal mit dir unterhalten. Und er war ganz normal. Und die Gemeinde hat zuerst von den 10, 15 Leuten, die wir mit in die Gemeinde gebracht haben, erstmal so gedacht, wie toll, wir haben Bibelschulteam geholt und die haben Straßeneinsätze gemacht und die Gemeinde wächst. Und wir hatten dann evangelistische Veranstaltungen mit dem Eckhard Mattner, einem richtig coolen Evangelisten, der spontan, der lebendig, der lebensnah predigt und Beispiele aus dem Leben bringt, das einfach anspricht. Und dann hat einer Widerworte und dann hat er das total genial moderiert. Und wir sind so glücklich von dieser Gemeinde weggegangen, weil wir dachten, wir haben was an Feuer hinterlassen. Und einer von meinen Bekannten hatte auch für sich den Wunsch gehabt, ich gehe jetzt in der Winterzeit öfters mit einer Thermoskanne voll Tee an den Karlsruher Strich und werde diesen Prostituierten Tee geben und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und solche anfänglichen Impulse waren da, echt was zu machen in der Stadt. Jetzt ist das Problem ja nur, dass der Mensch mag sich vielleicht dem Glauben öffnen, aber der Charakter ist ja, wie wir an uns feststellen, noch lange dasselbe, wenn wir uns nicht von Gott verändern lassen. Und dann gab es mitunter so Situationen, dass halt einer, der auf der Toilette war, sich gerade noch mal einen Flachmann oder sowas reingezogen hat, einfach auf die Schüssel auch eingeschlafen ist während Gottesdienst. Dann war da die Türe zu und es gab einfach Probleme hier und da. Und jemand hat dann auch, also dann hat sie auch gerochen nach Alkohol. Und irgendwann gab es den Menschen in der Gemeinde, wir müssen das besser reglementieren, das darf so nicht geben. Und dann gab es eine Agenda, die wurde groß proklamiert. Unter anderem stand dran, Paragraph 1, auf unseren Toiletten darf nicht geschlafen werden. Das war original, so ich habe mir das denn nur sagen lassen. Dann weitere Paragraphen, was man hier in der Gemeinde darf und was man nicht darf. Wisst ihr, was das Ende vom Lied war? Es kamen immer mehr von den Leuten. Glaubt ihr das? Die haben irgendwann gemerkt, wir sind hier gar nicht willkommen. Wir sind hier echt nicht willkommen. Und sie sind weggeblieben. Wochen später, für mich war es so echt erschreckend. Also es war viel heiße Luft für nichts und danach war es eigentlich noch viel schlimmer. Die Gemeinde ist tatsächlich durch eine Spaltung durchgegangen, weil es den einen Part gab von den Leuten, die gesagt haben, wir möchten voran und wir möchten gesellschaftsrelevant sein und wir werden uns nicht mit irgendwelchen Gesetzen davon abhalten lassen wollen, dass wir Menschen eine Relevanz geben und ein Willkommen sein. Geht miteinander so um, wie Christus es vorgelebt hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus war mit großer Barmherzigkeit und Annahme den Schwachen zugewandt, während er diesen Gesetzeslehrern und den Schriftgelehrten, die eigentlich doch die spirituelle Elite in Israel war, immer wieder gesagt hat, ihr seid so scheinheilig, ihr seid eine Schlangenbrut, ihr meint zu wissen, wie es richtig ist. Und ihr legt den Leuten so viel Lasten auf, die ihr doch selber nicht einhaltet. Und das gehört sicher dazu, dass wir selber, wie sagt jemand, wir dürfen nicht Wasser predigen und Wein saufen. Weder als Pastor, noch als Leitungsteam, noch als sonstige Leute. Sondern ist die Gemeinde ein Ort, wo die Menschen willkommen sind oder nicht? Jesus stellt sogar ein Kind in die Mitte, was denen einfach unangenehm war in der Situation, dass da die Kinder die Aufmerksamkeit von Jesus auf sich ziehen wollten. Aber Jesus sagte dann, stell das Kind in die Mitte und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, ihrer ist das Himmelreich. Gemeinde darf einem Flickenteppich gleichen. Und so ein Flickenteppich ist ja, wenn wir uns den genauer angucken, tada, ich habe hier einen hingemalt. So ein Flickenteppich ist ja eigentlich Stilbruch in sich selber, aber indem es Stilbruch ist, ist es echt genial. Das sind die harten und die Pastellfarben, die ein saftiges Grün und Muster, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Und doch kann man es, auch wenn es ein bisschen unscharf ist, doch erkennen, bei dem Chaos ist es eigentlich echt was Schönes. Und ich kann euch sagen, so ein Teppich ist teurer im Kaufen, wie wenn du einen aus einem Stück machst, das so umgenäht ist, wo man sagt, das ist gar nichts Besonderes. Aber das hier ist echt besonders. Lasst es gerade mal, dass es auf uns wirkt. Stücke aus unterschiedlichem Material sind zusammengenäht. Es gibt Teile mit ähnlichen Farben und Mustern, jedoch gleicht keines den anderen. Manche Stoffe wirken zart, fast durchscheinend, andere eher grob und fest. Die einen sind filigran gemustert, die anderen einfacher gestrickt. Abstrakte und verspielte Muster wechseln sich ab. So bunt kann und soll die Gemeinschaft von Christen aussehen. Und das soll uns echt aufmerken. Das Reich Gottes ist keine Monokultur und übersteigt unseren begrenzten Horizont. Und wie leicht habe ich eine Schublade, weil ich die Prägung von meiner Familie, ich bin Theo, ich bin gefangen in meinem Schwabensein. Das geht im Geld ausgehen, in allem ist es so. Jeder von euch hat sein kulturelles Gefängnis und diesen Wunsch, werdet ihr doch alle so. Also ich bin so froh, dass ihr nicht Schwäbisch schwätzt, weil Das hört sich furchtbar an, wenn die ganzen Schwaben da beieinander sind. Aber ich kann es nicht verleugnen, das ist, gehört zu mir und meiner Identität. Aber sind wir nicht herausgerufen, Grenzen, eigene Engstirnigkeiten zu überwinden und aus der Monokultur eine Vielfalt Gottes zuzulassen? Wie leicht sind wir am Einfordern, dass uns doch die anderen bitte schön so annehmen sollen, wie wir sind. Wie leicht habe ich schon auch mitbekommen, gab es so Sätze wie, so habt ihr mich gemacht, so müsst ihr mich aushalten. Wir fordern für uns sehr gerne ein, dass wir doch bitte mit unserer Macke, mit unserer Marotte, mit unserem Schwerpunkt, mit dem, was mir wichtig ist, dass ich doch damit doch von euch bitte respektiert oder angenommen werde. Aber das ist keine Einbahnstraße und es ist auch keine Sackgasse, sondern Jesus fordert uns gemeinsam auf, einander anzunehmen. Wenn ich da am liebsten bin, wo ich bedingungslos angenommen werde, dann möchte ich die Jesu Aufforderung nachkommen und mit dazu beitragen, hier im Gospelhaus einen Ort zu schaffen, wo Menschen gerne sind, weil sie Annahme und Respekt erleben. Wenn der Ort, wo du und ich am liebsten ist, wo wir angenommen, wo wir uns verstanden fühlen, wo wir merken, hier hört mir jemand zu, hier sind meine Themen wichtig, dann lass uns doch unsere Kraft auch dafür nutzen, das für andere Menschen zu diesem Ort werden zu lassen. Wir kommen sicher, und da auch denn nächste Woche mehr dazu, ist es ein Selbstzweck. Nehmt einander an, beziehungsweise im ersten Gedanken geht miteinander so um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das geht ja in beide Richtungen. Einerseits dieses jemanden annehmen, der trotz all seinem Schmutz, vielleicht auch trotz all seinem Stinken, trotz all dem, was mir nicht angenehm ist. Oder fordert es nicht auch den heraus zu sagen, was muss ich tun, dass ich auch für andere angenehm bin? Das hat Jesus doch auch vorgelebt. Jesus war zu keinem Zeitpunkt irgendwo ungepflegt. Es war ein Vagabund, er reiste viel rum, aber er war sicher ein wohlgeordneter, gereinigter Mensch, der für die andere nie zur Belastung war, indem wie er sich gegeben hat. Auch von seinem ganzen Erscheinen und Wirken, es sei denn, dass er sich jemanden theologisch und auch zwischenmenschlich, sozialkritisch entgegengestellt hat. Dass wir dazu beitragen, hier im Gospelhaus einen Ort zu schaffen, wo Menschen gerne sind, weil sie Annahme und Respekt erleben. Und wie schon gesagt, es ist keine Einbahnstraße, es ist gegenseitig. Und trotzdem ist bei uns Menschen so leicht die Frage, wer fängt damit an? Das sind eigentlich die Basics für eine schlechte Ehe, ist folgende. Also willst du eine schlechte Ehe, nimm jetzt diesen Rat an und sag, ich würde ja gern meinen Ehepartner achten, ich würde ihn wertschätzen und ich würde ihm gern Gutes tun, wenn er damit anfängt. Und du kannst lang drauf warten, weil der andere wird es genauso sehen und er leben wollen. Die Frage ist doch, wer fängt damit an? Ihr kennt diesen Spruch, der Klügere gibt nach, aber wer mag schon gern der Klügere sein? In diesem speziellen Fall, weil es geht ja jetzt nicht um mich, sondern es geht ums Prinzip. Kennt ihr diese Sprüche? Es geht doch hier ums Prinzip. Ich würde euch gerne respektieren, wenn ich von euch angenommen werde. Das sind solche Aussagen, die uns immer isolieren. Wir bauen Mauern auf uns herum auf, anstatt sie niederzureißen und den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Warte nicht, dass andere den ersten Schritt auf dich zugehen. Dieser Appell, nehmt euch an wie Christus die Gemeinde, bring diesen Appell nicht anderen in diesem, dann musst du mich doch so annehmen, wie ich bin. Das musst du überhaupt nicht. Fang du an, das zu machen. Ein wichtiger Satz im Matthäusevangelium, die Ranger kennen es als die goldene Regel, steht in Matthäus 7, Vers 12. Und da heißt es, wie, Sammy? Alles, was ihr euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Wie wertvoll, wie besonders ist es, wenn wir das beherzigen, dass wenn wir dieses nehmt einander an wie Christus die Gemeinde, du nicht anfängst zu sagen, jetzt bin ich ja gespannt, ob das die Leute vom Gospelhaus mir gegenüber endlich anfangen, sondern dass du jemand bist, der sagt, ich werde als jemand vom Gospelhaus diese Brücke schlagen und ich werde auch auf die Gefahr hin, dass ich von dem anderen das erstmal 1, 2, 5, 10 oder 20 Mal nicht zurückbekomme, dranbleiben. Und weißt du was, eigentlich ist es fast nicht möglich. Und ich glaube, dass es hier wieder echt Gnade und Gebet von Gott bedarf, oder Gnade und Hilfe von Gott bedarf, hier nicht zu verbittern. Ihr wisst ja, ein Club von verbitterter Menschen ist für niemanden attraktiv. Da will keiner hingehen. Die dann sagen, danke, ich habe schon genug Probleme, denen ihre brauche ich nicht auch noch. Nehmt einander an wie Christus die Gemeinde. Und hier möchte ich ja am Anfang der Predigt uns einladen, dass wir beten für die Menschen, die am Heiligabend da waren, dass sie zu Wiederholungstäter werden und nicht erst am Heiligabend. Und ich glaube, dass wir jetzt am Ende der Predigt, ich euch einladen möchte, dass wir nochmal miteinander aufstehen und nochmal miteinander beten und jeder auch für sich zuerst mal in der Stille sagt, Jesus, mir fällt's oftmals so schwer, ich wäre gerne einer, der reagiert auf die Liebe und auf den Respekt von Menschen. Und es fällt mir so schwer, den ersten Schritt zu machen. Aber dass wir auch dieses aus Matthäus 7, Vers 12 echt beherzigen können. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Also ich lade uns ein, nochmal uns im Gebet zu erheben und erstmal einen Moment der Stille aushalten. Der Stille vor Gott, und ich möchte mich mit auf die gleiche Ebene begeben. Und ich werde dann das Gebet eröffnen und werde dann am Ende auch das Amen sprechen. Und dass wir da zum Abschluss dann miteinander das Vaterunser beten. Jesus, die Jahreslosung möchte ich nicht missbrauchen, indem ich es von anderen einfordere, dass sie mich so annehmen, wie ich bin. Und ich erst, wenn ich die Annahme erfahre von ihnen, auch Annahme weitergebe. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst und dass du uns hilfst, diesen Impuls als den unseren zu ergreifen, dass wir ihn zu unser eigen machen, dass wir mit dieser Vielfalt des Flickenteppiches echt zurechtkommen als Gemeinde, dass unsere Gemeinde nicht zu einer Monokultur wird, alle über einen Kamm geschert, sondern dass wir diese bunte Vielfalt die doch sich aber dann in einem gewissen Muster und auch in der Einheit, die du Gott schenkst, wiederfindet und auch zusammenhält. So ein Flickenteppich, der ist gut zusammengenäht. Und lass du das Band deiner Liebe, den Faden sein, der die einzelnen Muster zusammenfügt, die einzelnen Stoffstücke, die doch so unterschiedlich nur sind, aber du bringst du es in eine Einheit, in eine Form, dass sie von außen echt als ein wunderbares Bild für das Gospelhaus bei den Menschen sichtbar wird. Und dass dieses ein Ort ist, wo Menschen sagen, hier darf ich sein, wie ich bin, und deswegen fühle ich mich hier wohl und möchte gerne hier mein geistliches Zuhause haben. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Lass uns miteinander das Vaterunser beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuldigen. Wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen. Ihr Lieben, Gottes Segen. Gottes Segen für die kommende Woche. Okay, hast du ein Zeugnis?
Jawohl.
Ein Beitrag, okay.
Aber beinahe ein negatives Zeugnis. Aber es soll mir helfen für die Zukunft. Wir haben jedes Jahr im Seniorenheim so eine Weihnachtsfeier für die, die da wohnen und so. Und dann dieses Jahr war auch wieder eine. Und letztes Jahr haben wir mit der Mundharmonika zwei, drei Lieder gespielt, Weihnachtslieder. Und habt dann dieses Jahr auch das vorgehabt. Ich habe es nicht fertig gebracht. Ich habe auf dem Zettel schon geschrieben, drei verschiedene Weihnachtslieder, wo ich jetzt spielen können. Und hab Mundharmonika schon in meiner Tasche gehabt. Ich hab's nicht fertig gebracht, davor zu gehen und sagen, euch Leute, wir tun doch Weihnachten feiern. Können wir doch nicht auch Weihnachtslieder singen? Ich hab das einfach nicht fertig gebracht. Das hat mich so geplagt hinterher. Das war echt der Ungehorsam. Und ich hoffe, dass, wenn ich nächstes Jahr noch lebe, dass ich das vielleicht noch nachholen kann. Da Weihnachtslied zu spielen, einfach darauf hinzuweisen, warum man Weihnachten feiert.
Es wird auch andere Gelegenheiten geben, musst nicht bis Weihnachten warten,
hast auch
um die Mundharmonika zu spielen. Und vielen Dank, das ist echt besonders.
Also mach dir's besser weg.
Ja. Ah, du hast noch paar Tage Zeit, das einzuüben. Gerade bevor der Erich gekommen ist, wollte ich euch das auch mitgeben, zu sagen, lass uns doch überlegen, wo oder was hat Gott denn eigentlich Tolles in meinem Leben gefügt? Und dann lass uns doch eine Kultur hier in der Gemeinde auch haben, wo wir Raum für Zeugnisse haben, nicht nach dem Motto, wer hat jetzt ein Zeugnis und so, der kommt jetzt nach vorne. Und dann überlege ich mir, oh, jetzt kommt gar niemand, haben die alle nichts erlebt. Manch einer ist einfach mit der Spontanität auch überfordert. Aber wenn du was hast, was du gerne weitersagen magst, was du doch erlebt hast mit Gott, dann sag es doch in der Woche vorher an den Gottesdienstleiter oder wenigstens an mich, dann kann ich es dem Gottesdienstleiter weitergeben, dass die Gemeinde auch lebt und erlebt, dass doch Gott da ist, dass Dinge wirken, dass sie passieren. Und so für die Zukunft, Sonntage sind offen für Zeugnisse. Wir nehmen uns da gern die Zeit für kurze, knappe, nicht sich selbst beweihräuchernde Erlebniserfahrungen, was ich für ein toller Held bin und danke, dass Gott mich so wunderbar, sondern was Gott macht, dass er die Ehre bekommt und wie er auch da durch uns schwache Einfallgefäße wirken kann. Und so lade ich uns ein, das auch für 2015, um Anteil aneinander nehmen zu können, was zu haben. Wir sind Pfingstler und wir sind so stolz drauf, dass wir so spontan sind. Aber ich glaube, wir dürfen als Menschen, die Jesus nachfolgen, auch vertrauen darauf, dass uns der Heilige Geist Dinge auch schon mehrere Tage vorher offenbart, was er am Sonntag tun will und was er durch dich tun will. Amen. Ja, und da haben wir jetzt jemand. Du, wir sind so gut in der Zeit, dass du schnell nach vorne kommen darfst. Ja, das ist doch wunderbar, wenn es gleich so gelebt wird.
Moin. Ich möchte euch allen noch alles Gute und Gottes Segen wünschen. Und Gott ist einfach gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war vor 2 Monaten bei meinem Chef, da habe ich mich mal getraut, ob ich nicht ein bisschen mehr Geld haben könnte. Ich habe gehört, die anderen kriegen alle 100 Euro mehr und ich habe nichts davon gemerkt. Nach 4 Wochen bin ich wieder gegangen. Habe ich gesagt, was ist denn los? Ich habe nichts gemerkt auf meinem Lohnzettel. Aber ich habe gleichzeitig gebetet. Ich habe gesagt, Herr, du weißt alles, siehst alles. Ich will nicht mehr Geld, wie alles, was ich brauche. Ich brauche keinen Luxus, aber halt einfach das, was ich brauche. Naja, und an Weihnachten gibt mir der Papa Kuvert, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach dankbar und Gott ist gut. Er versorgt uns immer und überall. Amen.
Weißt du, Herrn. Amen. Ja, also, wir sind gespannt auf die zukünftigen Zeugnisse, die wir echt hier auch hören dürfen und erleben dürfen. Und so lade ich uns ein, noch jetzt eine Art Kreppel zu essen, die Irmgard besorgt hat, vor lauter Dankbarkeit und Großzügigkeit. Und wünsche euch Gottes Segen, eine richtig gute Woche und eine wunderbare Begegnung in der Familie, in eurem Arbeitsumfeld, Schule ja noch nicht, da ihr ja Ferien habt, die in die Schule gehen. Gott segne euch mächtig und ich freue mich echt auf dieses Jahr hier im Gospelhaus mit euch. Gott segne euch. Amen.